Herzlich willkommen bei Cash & Cappuccino, der Unternehmerpodcast von Shuttle Capital. Schön, dass ihr dabei seid. Heute zu Gast ist Christoph Dassler. Ich freue mich sehr auf die Folge mit ihm. Ja, wird eine sehr spannende Folge. Breit gefächertes Themenspektrum, was wir vor uns haben. Vielleicht zwischendurch ab und zu ein bisschen Fränkisch, was wir mit reinpacken. Ich glaube, da bist du mit dabei. Ja, schön, dass du mit dabei bist.
Super, vielen Dank. Ich freue mich total, hier zu sein.
Wir wollen gleich zu Beginn natürlich wissen, was ist denn dein Background? Wie ging es bei dir los? Ich habe jetzt noch nicht zu viel gesagt. Ich habe nur den Nachnamen erwähnt für die Franken unter uns. Nichts Außergewöhnliches und vor allem auch nichts Unbekanntes. Wahrscheinlich auch aber über die Grenzen Frankens hinaus ist der Name Dassler bekannt. Nimm uns da mal mit.
Also vielleicht fangen wir an, wo ich bin. Ich habe jetzt seit 2 Jahren ein Unternehmen gegründet mit 5 Buchstaben, die auch aus meinem Nachnamen entspringen. DSSLR. Und wir stehen für hochwertige, designansprechende Tennismode. Also Apparel, sagt man neudeutsch. Und das Ganze ist auch kein Zufall, denn ich komme hier aus der Region und ich habe einen Sportartikel Vergangenheit mit der Firma Puma. Mein Großvater hat seinerzeit die Firma gegründet und als ich 6, 7 Jahre alt war, hat meine Familie das Unternehmen verkauft oder ihre Anteile. Und so wuchs halt knapp 40 Jahre ein Ziel in mir heran, nachdem ich jetzt 45 Jahre alt bin, hier wieder zurückzukommen. Und das haben wir jetzt vollzogen vor 2 Jahren. Und in der Rolle sitze ich heute hier als Gründer und Initiator der Firma DSSLR.
Da freue ich mich auch drauf, mehr darüber zu erfahren. Ich weiß schon ein bisschen was, aber ich werde da, glaube ich, noch heute auch eine ganze Ecke mehr noch drüber erfahren. Aber lass uns mal dabei bleiben, wie es für dich als Kind so war, mit so einer berühmten Familie, einer berühmten Legacy irgendwie im Rücken aufzuwachsen.
Ja, also für mich, das ist immer eine schwierige Frage, berühmt und Kind und wie war das? Also in allererster Linie war es halt erstmal normal, weil ich bin halt einfach nur das Kind meiner Eltern. Aber irgendwie ein bisschen weird, also neudeutsch für ein bisschen seltsam war es schon an manchen Stellen. Also zum einen wuchs ich natürlich noch in einem Haus auf, wo man nur mit gewissen Schuhen reingehen konnte. Ich meine, ich habe vorhin schon, bevor ich dir in die Augen gesehen habe, gesehen, dass du Pumaschuhe anhast. Bei uns im Haus durfte man, solange die Familie investiert war, in das Unternehmen Puma und viele Jahre danach auch noch eigentlich nur mit Pumaschuhen ins Haus. Insofern gab es halt einen riesen Kleiderschrank. Ich habe das schon irgendwo einmal erzählt, aber es ist ein riesen Kleiderschrank oder Schuhschrank vielmehr. Eine linke Hälfte war für Herren und die rechte war für Damen. Und mit diesen, ich sag mal, relativ pragmatischen, einfachen weißen Klettverschlussturnschuhen, ich weiß nicht, ob man die kennt man heute noch für Kinder, aber die gab es damals auch für Erwachsene. Also war halt einmal von Größe 33 bis 42 für die Frauen und bei den Herren endete das halt bei 47. Und wenn du dann halt irgendwie mal was reparieren musstest oder sonst irgendetwas, konnte es halt schon sein, dass du halt die Schuhe wechseln musstest. So, also das ist sozusagen ein bisschen so diese Teilung der Familien und das Puma und Adidas. Mit dieser Genese bin ich schon aufgewachsen, sagen wir es mal so. Das war vielleicht ein bisschen anders, wo ich sagte, das stimmt irgendwas nicht. So, das ist so ein Beispiel, wo ich sage, da war es vielleicht ein bisschen angespannter. Und es gab gewisse Friseure oder Metzgereien, die habe ich halt nicht besucht, weil die waren halt ganz klar im Drei-Streifen-Lager. Also wurde das berichtet. Und ansonsten war es einfach, ehrlich gesagt, nur cool, weil wenn man früh beginnt, Sport zu machen, was ich gemacht habe, ich habe früher schon gerne Tennis gespielt als Kind. Fußball war ich nicht so begabt, aber habe ich auch gespielt. Das war natürlich bitter rauszufinden für meine Eltern, dass das nichts wird mit mir im Fußball.
Ja, Hauptsache, die macht Spaß.
Also, ja, aber es hat mir echt Spaß gemacht. Und was halt echt auffällig war, es waren halt immer coole Sportler in der Nähe. Also ob das jetzt ein Lothar Matthäus war, der ja lustigerweise auch noch Herzogenaurer ist, oder halt andere Persönlichkeiten von Maradona, die argentinische Nationalmannschaft, mal ein Boris Becker. Also sind schon so Namen hängen geblieben als Kind, wo man dann merkte, oh, das ist irgendwie ein bekannter Sportler und dann merkst du irgendwie, das ist irgendwie nicht ganz normal, dass du so eine Berührung hast. Und das ist das vielleicht, was mich so ein bisschen früh geprägt hat, ne? Also die Nähe zu dem Mensch und Sportler, aber auch immer umgeben von coolen Produkten. Also Sportprodukten, ob das jetzt Bekleidung oder Schuhe war. Und so ist, glaube ich, ganz früh irgendwie so eine Liebe geprägt worden in mir für diese Themen. Und heute sitze ich hier mit einem Pullover, den ich selbst entworfen habe und selbst hergestellt habe. Das ist richtig, glaube ich.
Bestimmt ein gutes Gefühl, kann ich mir vorstellen.
Sehr.
Wie nah wart ihr denn an der Fabrik auch dran? Also wie nah habt ihr an der Produktion gewohnt?
Ich persönlich? Wie nah? Also räumlich gedacht?
Räumlich.
Ein Kilometer. Mhm. Wobei die Produktion auch damals schon in den Jahren schon auch im Ausland viel war, in Rumänien, Portugal. Aber an dem Gründungsgebäude, wo ja sogar 1924 eigentlich mein Großvater mit seinem Bruder schon gearbeitet hat, wo es Puma und Adidas nicht gab, sondern die Gebrüder Dassler. Das kannst du alles in einem Radius von zwischen 1 und 2,5 Kilometern von unserem Elternhaus, von meinem Elternhaus weg, ja, so nah.
Kannst du vielleicht zum Nachgang nochmal ein bisschen genauer erklären, was für die Faszination für dich dann auch ausmacht an Design, an Stoffen, an Materialien? Also was ist es da genau, was dich dann so auch sehr früh schon gepackt hat?
ich weiß nicht, was mich früh gepackt hat, aber ich weiß nur, dass es mich ein Leben lang nicht losgelassen hat. Ne? Also ich war immer schon sehr modebegeistert und relativ affin für Stoffe. Das kann man ganz einfach festmachen, dass ich einer der wenigen Männer bin, der offensichtlich sehr gerne einkaufen geht. Und das heißt jetzt nicht, dass ich immer sechs Frauen um mich rum habe und mit denen einkaufen gehe, aber ich bin wirklich gerne auch mal in der Stadt oder auch in einer fremden Stadt und schaue mir die Einzelhandelsszene an und begeistere mich für Schnitte und Stoffe, berühre die und kaufe die dann auch als Sample, als Inspiration. Und ich kann dir nicht sagen, was in der Vergangenheit mich dazu gemacht hat, aber wahrscheinlich die Nähe und eine persönliche Leidenschaft. Du kannst ja so etwas auch nicht erzwingen. Das ist irgendwie in dir drin oder es ist eben nicht in dir drin. Und in mir war es halt, ja. Und was mich fasziniert, ist tatsächlich die Haptik, das Design. Und genau das war auch, was mich angetrieben hat in unserer Firma. Da kommen wir nachher sicherlich mal drauf zu sprechen. Eben diese Elemente Design, Ästhetik, hochwertigste Materialien, aber auch das Thema Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden. Denn man kann, ich sage jetzt mal, extrem schön, hochwertig und nachhaltig, das geht, ohne dabei jetzt, sage ich jetzt mal, alternativ zu wirken im modischen oder im sportlichen Kontext. Und das hat mich schon über die letzten, ja, 10, 20 Jahre extrem geprägt und eine frühe Liebe, würde ich sagen, kann man schon sagen, wuchs halt in mir heran.
Jetzt ist es ja ein sehr hochwertiges Label geworden, also da kommen wir gleich dazu, ist jetzt einige Jahre her, wo du da die Idee hattest und dann auch gegründet hast mit allen Facetten, was das Gründertum dann so mit sich bringt. Aber bevor du dazu kamst, hast du ja auch irgendwas gemacht. Erzähl uns ein bisschen darüber, wie es dann weiterging, vielleicht auch nach der Schulzeit, was dann so deine Stationen waren, um zu verstehen, wie du hingekommen bist, wo du jetzt bist.
Ja, also ich war im Internat im Bodensee von meinem 14. Lebensjahr an bis und habe dort Abitur gemacht in Baden-Württemberg und habe danach BWL studiert. Das mit unter einem Jahr im Ausland, die Hälfte davon in London, in England, da kennst du dich auch ganz gut aus. Und die andere Hälfte in Madrid. Mhm. Und dann bin ich zurückgekommen und habe mich relativ früh, ich würde mal sagen, professionalisiert oder ich wurde professionalisiert, sagen wir es mal so rum. Ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, das sich damals mit den direkten Kundenbeziehungen, also heute würde man sagen CRM, beschäftigt hat. Das war Anfang der 2000er. Das war ein Unternehmen, das wuchs dann zu Europas führendem CRM-Dienstleister heran, die sich ausschließlich damit beschäftigt haben, für lustigerweise Handels- und Fashion-Unternehmen die Optimierung von Marketing- und Vertriebsaktivitäten voranzutreiben. Das habe ich sozusagen nach dem Studium gelernt, also wenn man so will, die Warenkorb-Analyse gemacht, was kaufen Kunden. Und das war sehr spannend. Zu der Zeit, als ich eingestiegen bin, kam nämlich gerade so dieses E-Commerce-All-Time-High, hat sich sozusagen definiert, auch das Social Media, das kam unglaublich viele digitale Kontaktpunkte und Verkaufskanäle dazu. Und die hat dieses Unternehmen sozusagen orchestriert, verwaltet und auch bespielt von der Infrastruktur, von der Beratung und aber auch von der Konzeption und Kommunikation. Und ich habe da relativ viel gelernt, muss ich sagen, was ein Unternehmen in der heutigen Welt eigentlich braucht, organisatorisch, technisch und kommunikativ, um erfolgreich eben ja Fashion oder auch Sportprodukte zu vermarkten. Ich habe gearbeitet als Consultant für Adidas, für Triumphwäsche, für einen größeren Textilverband, auch für Hugo Boss. Und in mir drin war aber tatsächlich immer schon zu dieser Zeit auch die eigene Liebe für dieses Thema. Ich möchte eigentlich ein eigenes Label und das Thema Sport und Mode miteinander verbinden. Also ich habe angefangen mit, ich glaube, den ersten Businessplan mit zu schreiben. Da war ich 20, 21. Ich habe diverse geschrieben, bevor ich dann sozusagen den Hebel umgelegt habe. Und das war so die Prägung, die berufliche Prägung. Habe da sehr viele Netzwerke, glaube ich, auch geknüpft, die ich im Nachhinein sehr gut nutzen konnte. Also Jobs würde sagen, connecting the dots of your life. Und so war es ehrlich gesagt auch. Und das wurde mir dann irgendwie sehr oft mit sehr vielen Gänsehautmomenten erst dann bewusst, als ich den Hebel vor 2 Jahren umgelegt hatte. Aber das so ein bisschen vielleicht mal in der Kürze, was ich gemacht habe. Klassisch BWL, dann aber lustigerweise dorthin, wo ich doch recht nah an dem bin, was ich heute auch mache. Aber eben auf der anderen Seite, sozusagen als Auftragnehmer, als Dienstleister und nicht als Unternehmer.
Ja, noch die beste Grundlage wahrscheinlich, um dann zu gründen. Also BWL sowieso schon mal ganz gut. Natürlich vieles auch, was man vielleicht dann nicht so unbedingt gebrauchen kann später, aber einiges auf jeden Fall, was man gebrauchen kann.
Ja.
Aber gerade dann diese Berufserfahrung im E-Commerce-Bereich vielleicht ja auch, wie man, das ging ja wahrscheinlich da gerade los.
Ja.
Gehe ich mal von aus, dass da so die ersten Internetfirmen aufkamen, die Dinge dann verschickt haben, wo es um Produkte geht. Kannst du vielleicht so ein, zwei Dinge erzählen von damals, aus der Zeit, wo du da gearbeitet hast, die dir besonders hängen geblieben sind? Sei es besondere Auftraggeber, besondere Projekte, oder eine besondere Phase, die du da mitgemacht hast?
Ich habe mal ein Projekt gewonnen mit einem Team zusammen. Also es war nicht eine Einzelleistung, sondern wir haben ein Projekt gewonnen für das Unternehmen in Herzogenaurach mit den 3 Streifen.
Mhm. Hat dein Herz geblutet bestimmt, als du dann...
Ja, ich bin da aufgelaufen und dann haben sie meine Visitenkarte auf den Tisch gelegt. Und ich weiß nicht, was das für eine Führungsebene war, wahrscheinlich die dritte oder so, also schon relativ weit oben, die da mit auf der anderen Seite saß. Die haben da meine Visitenkarte gelesen und so drauf geguckt. Im Nachhinein haben sie so, are you familiar with... Und ich so, yes. Und die so, oh, okay. Und dann war sie völlig irritiert. Und dann habe ich gesagt, ja, Rudolf Dassler was my grandfather. Dann war für den klar, oh, ist ja das andere Lager. Und dann habe ich gesagt,
tschüss.
Irgendwann war sowieso kurzzeit Schweigen. Und ich so, das war ja noch in der Pitch-Phase. Also wir haben uns ja beworben für die Zusammenarbeit. Mir ist da nichts Besseres eingefallen, als zu sagen, let's put it this way. Everything what goes wrong in this project is the revenge of my grandfather. Also insofern, das haben die relativ schnell verstanden, dass das irgendwie ein Scherz war, dass ich mich jetzt nicht heimlich rächen werde. Aber hat interessanterweise dazu geführt, dass wir uns in diesem Ausschreibungsprozess gegenüber vielen anderen durchgesetzt haben. Und daraus wurde ein Projekt bei der Firma, wo ich gearbeitet habe, das so 2-3 Jahre wirklich in seiner vollen Blüte knapp, glaube ich, 30 oder 40 Mitarbeiter hatte. Und zwar in 11 Sprachen. Also mega cool, muss ich echt sagen. Also es war ein Projekt, da habe ich mit am meisten gelernt, menschlich, aber auch so von gewissen Social-Media-Zusammenhängen, die der damaligen Zeit schon relativ advanced waren. Wir haben ein komplettes Community- und Social-Media-based Service-Team und Marketing-Team aufgebaut für ein recht innovatives Produkt. Und das war großartig. Wir haben in Mandarin, in Kantonesisch, in Portugiesisch, also wir haben wirklich einen 24/7 Support aufgebaut, der in über 65 Märkte gearbeitet hat. Und das fing eben mit dieser Geschichte an.
Sehr cool.
Ja, also das fiel mir jetzt vielleicht eine schöne Anekdote.
Ja, ja. Das macht es auf jeden Fall, glaube ich, auch eine Sache, die du lange nicht vergessen wirst.
Nee, ich glaube, die andere Seite auch nicht.
Die andere Seite auch nicht.
Die andere Seite auch nicht.
Schön. Dann, ich habe ja mit dir schon auch darüber gesprochen, aber es wird mich jetzt sehr interessieren, dass du das auch hier nochmal wiedergibst. Wie kam dann die Idee der Gründung? Wie hat das dann so stattgefunden? Wie ging es los? Also wie kam die Idee in deinen Kopf? Wie wurde daraus dann vielleicht der erste Businessplan und dann auch die Umsetzung?
Also wie gesagt, ich hatte sehr viele Pläne im Kopf, über unterschiedlichste auch Produktkategorien, muss man hinzusagen. Und ich habe lange, viele Jahre gebraucht, um den Mut zu finden, es wirklich dann umzusetzen. Ich war oft auch sehr kritisch oder sehr hart mit mir selbst. Und habe gesagt, warum soll das denn jemand interessieren als potenziellen Konsumenten, nur weil du einen Nachnamen trägst, der vielleicht bekannter ist in der Sportindustrie als andere, warum soll das jemand kaufen? Also, und war dann eben vielleicht noch nicht so weit und nicht reif genug. Und vielleicht 3-4 Sätze vorweg, wie mich die Firma DSSLR dann am Ende im Kopf erreicht hat und ich dann gewusst habe, was wir machen und was der Einstieg ist, war, also mich hat der Tennissport grundsätzlich nicht ganz losgelassen. Ich habe zwar nicht mehr viel gespielt, aber ich meine, das war ja damals, also du weißt ja selber, also Djokovic, Nadal, Federer, ich meine, diese drei Giganten haben ja eigentlich wahrscheinlich für hunderte von Jahren viel geprägt und haben aber auch viele Menschen wieder inspiriert, den Tennissport zu schauen, ihn auszuüben. Und die Medienlandschaft international, die wurde immer größer und Media Coverage wuchs bis heute, denn danach kam auch noch eine schöne junge Bande nach, sieht man ja jetzt, Alcaraz, Sinner. Und es gab auch einige coole Amerikaner und Griechen und ein paar verrückte Vögel, die sozusagen die Tennisarena weiter bespielt haben, hinter diesen All-Time-High-großen Dreien, wo die sich jetzt nach und nach sozusagen in den Ruhestand verabschiedet haben oder gerade dabei sind, es noch zu tun. Einer ist ja noch sehr stark, Djokovic. Und der Case Roger Federer, der sich sozusagen dann bei On investiert hat. Und zwar investiert hat er sich. Das war so ein Momentum in mir, das was mit mir gemacht hat. Natürlich, außerhalb des Tennissports war Michael Jordan und Nike. Diese Verbindung hat mich ein Leben lang begeistert. Ich habe auch heimlich ein paar Schuhe gekauft, den Einser Jordan dummerweise weggegeben, heimlich mit meiner Mama und dann in dem Schuhschrank versteckt. Aber diese Silhouettisierung eines Athleten in der Verbindung auf Kleidung und Schuhen, das war mega. Ja, und dann kam irgendwie ein langer Strandlauf irgendwann auf Kurs und also ich joggte. Dann habe ich das Produkt gesehen. Also ich habe gesehen, okay, it's Tennis, it's an all-time high. Zu der Zeit begannen gerade die ganzen riesigen Modekonzerne wie Prada, Miu Miu, West Wing sieht man jetzt vereinzelt, sozusagen in die Arena zu gehen, weil sie gemerkt haben, dass das ein attraktiver Sport ist.
Und Klientel auch irgendwie.
Was die Klientel passt. Auch passte. Und dass die, auch im Nachgang zu Corona muss man sagen, dass auch der Zeitgeist oder das Verständnis, wie man sich kleidet, etwas lässiger geworden ist, more casual, ja. Und das ist sicherlich auch meiner Beobachtung zufolge ein Grund dafür, warum ich bei diesem Lauf vermutlich gesagt habe, okay, es ist Tennis. Es ist nicht nur Tennis Performance, sondern es ist auch Tennis Lifestyle, sozusagen zwei Kollektionsbestandteile. Und jetzt deswegen habe ich das vorhin gesagt mit Federer und Jordan. Und es braucht neben diesem glaubwürdigen Namen des Sports, den ich ja trage, eben auch noch vielleicht eine Silhouettisierung und idealerweise dann auch das richtige Klientel im B2B-Kontext, als auch auf der Sportlerseite, das sich mit investiert, so am Vorbild Federer, Jordan. So. Und das, ich hoffe, ist jetzt nicht so kryptisch für denjenigen, der das hört. Ich versuche das so ein bisschen in Bilder zu packen und ich habe tatsächlich dieses Produkt dann irgendwie gesehen. Ich persönlich habe mit meinem Modeverständnis den Tennismarkt immer beobachtet und für mich fehlte eine Marke, die irgendwie so ganz puristisch auftritt, die puristisch und reduziert auftritt und von der Farbwahl eher traditionell ist, also weiß, dunkelblau und eher so modisch daherkommt auch von der Optik, aber unten drunter wie so ein 911 Turbo S, so ein super Sportwagen, einfach ein Kit hat, dass du sagst, mit dem willst du dich lieber nicht anlegen. So, ja, also wirklich pure Performance. Und das ist das, was ich gesehen habe. Ja? Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, ich weiß, wie es geht.
Vielleicht sollten wir alle mal in Kost joggen gehen, das ist ja für einige Stunden
ja, im Moment. Genau, und man kann dann übrigens auch rüberfahren nach, ja, nach cool. Bodrum in die Türkei. Das haben wir dann auch noch gemacht. Aber es war tatsächlich einfach so völlig unerwartet. Ich habe so in, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten ungefähr, vermute ich, vielleicht war es auch ein bisschen länger, dann durch so einen Tunnel vieles einfach gesehen.
Hast du es dann gleich zu Papier gebracht oder wie ging dann...
Nee, ich war mit meiner Frau und sehr guten Freunden in einem Adults-Only-Hotel, was für uns echt schon ganz cool war, also ohne Kinder, weil wir haben ja alle schon viele Kinder und die haben aber alle zu Hause gelassen. Und es war natürlich ein super Momentum, weil ich da sozusagen abends in Ruhe konnte ich da berichten, was mir so durch den Kopf gegangen ist. Und ich glaube so zwischen, der spinnt total, aber ich sag ihm mal, der soll es ruhig machen, war irgendwie alles dabei. Aber für mich war klar, ich weiß jetzt, wie es geht. Also zumindest, ich weiß, wie es sein wird. Und ob es geht, wusste ich damals noch nicht. Aber ich habe gesagt, ich werde jetzt den Hebel umlegen und in diese Richtung arbeiten. So, das war der, in aller Kürze war es nicht, aber das waren jetzt mal die ersten Ausführungen zu, was mir damals im Kopf rumschwebte.
Wie ging es dann weiter? Also wie hast du dich dann quasi, nachdem der Urlaub irgendwann vorbei war, dein Kopf natürlich wahrscheinlich geraucht hat, weil du dich mit so vielen Dingen danach dahingehend beschäftigt hast, vielleicht trotzdem noch ein bisschen entspannen konntest auch hoffentlich.
Ja.
Wünsche ich vor allem deiner Frau auch, dass du nicht zu stressig warst. Wie ging es dann weiter, als ihr wieder zurück in Deutschland wart?
Ich habe für mich beschlossen, wir werden das Thema, also meinen Nachnamen einsetzen für ein Branding, das einfach im Sport schon bekannt ist. Aber ich habe gesagt, wir brauchen auf jeden Fall in dieser Silhouettisierung einen Sportler aus der Vergangenheit der Familie Dassler. So. Für mich, warum sage ich Familie Dassler? Weil erstens mal heiße ich ja so und zweitens mal ist dieser Konflikt, wenn ich ihn mal liebevoll so nennen darf, zwischen Puma und Adidas auf der Familienseite natürlich auch völlig begraben. Deswegen war für mich völlig klar, dass es irgendwie ein Sportler sein muss, der irgendwie eine Vergangenheit hat mit uns und kein aktueller ist. Denn für mich war eine Ikone ein verbindendes Element zwischen einer aktuellen jungen Zielgruppe, aber auch einer älteren, vielleicht auch kaufkräftigen und kaufpreisfähigen Zielgruppe. Und im Tennissport war für mich der erste greifende Gedanke war Boris Becker. Und ich habe gesagt, okay, wenn ich als erstes Testimonial, aber auch in Form des Vorbilds von Federer, eine Partnerschaft mit jemandem aus dem Sport eingehen will, also nicht nur ein Testimonial, sondern eben auch jemand, der im Sport oder in diesem jeweiligen Sport sehr gut verbunden ist und sich mega gut auskennt. Außerdem habe ich mir gedacht, ist er der jüngste Wimbledon-Sieger aller Zeiten, till today, also unter den männlichen Siegern.
Wird wahrscheinlich auch eine Zeit lang noch bleiben, weil schon ein sehr große Errungenschaft, was er da geschafft hat.
Ja, ich vermute es auch. Und ich hoffe es auch. Und habe gesagt, naja, okay, dann rufen wir den halt mal an. Also anrufen konnte ich nicht, selbst in dem Telefonbuch meines verstorbenen Vaters stand da zwar drin, aber die Nummern waren irgendwie outdated. Also habe ich ihn angeschrieben auf Instagram. Und dann, ich sage das ganz gern, so wie I slided into his DMs, also into his direct messages. Und der Kollege hat auch sofort geantwortet, ein, zwei Tage später persönlich. Und nachdem wir dann gegenseitig herausfinden mussten, ist der andere echt und ist es legit?
Ja, genau.
Ja, haben wir uns getroffen. Ich habe ihnen mein Konzept vorgestellt, das ich seinerzeit schon visualisiert hatte. Es waren die Anfänge von AI. Da konnte man auch sehr cool eine Hose von, weiß ich nicht, Essex, Nike oder wem auch immer, screenshotten, dann das Logo retuschieren und das eigene drauf machen. Und in B2B, nicht öffentlichen Präsentationen, muss ich dazu sagen. Und habe dann das Konzept gepitcht und habe gesagt, hast du Lust da, dich mit zu investieren, am Beispiel Federer. Und das fand er sehr gut. Und so kam eins zum anderen. Und das ist so ein bisschen das Bizarre, so ein bisschen dieses Gänsehautmomentum, das bis heute nicht aufhört. In dem Moment, wo du 100% fokussiert bist und alle Eier in ein Körbchen legst, ja, ist das Risiko hoch und du bist hart im Wind, aber du bist zu 100% fokussiert und du hast eine Präsenz für das, was du tust. Und auf einmal passieren Dinge, die vielleicht andere mit Glück beschreiben würden. Ich glaube aber, dass es nicht nur Glück ist, sondern es ist Präsenz. Und so war es dann auch, dass mir mein ältester Freund einen Kontakt in Mallorca gemacht hat. Er sagt, du, ich glaube, the two of you should talk. Ich so, okay, wer ist das? Ja, der hat irgendwas mit On zu tun. Ich so, mit On? Ich so, wie geil ist das denn? Und hab dann ihn kontaktiert, hab die Telefonnummer bekommen und es stellte sich heraus, dass Nenad, der Mann, der mittlerweile auch mein Partner geworden ist in der Firma, derjenige war, der das Logo für On Running konzipiert hatte, den Namen konzipiert hat. Und ich glaube schon, sagen zu dürfen, dass er auf seinem Gebiet, früher hätte man gesagt Grafik, heute würde man sagen Corporate Identity und Corporate Design, einer der führenden Köpfe Europas war und ist. Und der war dann der zweite, wo ich sagte, okay, jetzt hast du den aus dem On-Sport, also der Case, den man eigentlich braucht, wenn man zukünftig weitermachen will, dann hast du eine Ikone oder und Legende, dann kannst du eigentlich weitermachen. So, und das waren so für mich meine eigenen Proofpoints, wo ich sagte, das waren aber 3 Wochen, ne? Wo du gesagt hast, was ist da passiert? Das ist in 3 Wochen passiert.
Ja, stark.
Und dann habe ich gesagt, so, damit das nicht irgendwie so eine Fruit of the Loom-Veranstaltung wird, wo irgendeiner denkt, da kommt so ein Midlife-Crisis-Typ, der jetzt irgendwie seinen berühmten Nachnamen vermarkten will, habe ich gesagt, nee, ich möchte ein richtig cooles Produkt bauen. Das heißt, ich möchte Schnitt, Design, Stofflichkeit, das muss top-notch sein. Also brauche ich einen coolen Designer oder eine Designerin, die idealerweise nicht nur berühmt ist, weil sie irgendwie mal ein cooles Sideboard gemacht hat, ja, sondern die kommt irgendwie aus dieser Welt des Sports oder und auch Mode, was für mich ein Spannungsverhältnis war, weil das eine ist ja purer Sport und das andere ist
funktionell und das andere, ja.
Und meine Freundin hier, also sehr enge Freundin hier in Nürnberg, die auch so ein bisschen der Advocat, die Diavoli, also der Anwalt des Teufels für mich im Hintergrund ist, sagte, du, ich habe eine Idee. Du wirst es nicht glauben, es ist hier vor der Haustür, ist gerade passiert. Sag ich, wie denn, was denn? Ja, da hat sich jemand gerade selbstständig gemacht und war vorher Designer bei Stella McCartney und hat danach aber das Thema als einer der Lead-Designer für Adidas Tennis mitgemacht. Und hat
gut
für Sascha Zverev und für Kerber designt und auch gearbeitet. Ja, und so kam ich zu Phoebe. Phoebe ist die Designerin und habe dann bei ihr gepitcht. Also man ist ja niemand, ne? Also man hat ja nur einen Sportler und einen berühmten Grafiker. Aber ich hatte natürlich eine Vision und die habe ich ihr vorgestellt, was das Thema Ästhetik und Design und Nachhaltigkeit und traditionelle Farbwege und die Möglichkeit, eine Silhouette auch zu nutzen im Sport. Auch nicht ausschließlich, denn und das hat sie irgendwie getriggert und dann ist sie mit eingestiegen. Und somit, das war Woche Nummer 4, wenn du so willst, oder 5. Und so sind wir dann losgegangen und haben erste Businesspläne sozusagen konkretisiert und festgestellt, dass wir doch schon für die erste Phase einen relativ hohen Kapitalbedarf haben. Und dann sind wir sozusagen ins Strukturelle auch reingegangen. Und dann habe ich gegründet. Habe erste, würde man sagen, Family and Friends auch mit involviert. Und haben den Grundstein gelegt mit der Entwicklung der ersten Kollektion. Haben dann einen potenziellen Produzenten gefunden, der uns fast in die Insolvenz gerissen hat, denn er hat leider viel versprochen, aber nichts geliefert, denn wir hatten schon relativ hohe Ansprüche und Erwartungen an den Stoff, an die Funktionalität, an gewisse, ich meine, du siehst es vielleicht hier, dreidimensionale Stickereien, das ist jetzt neben dem Platz, es ist eher ein Fashion-Produkt oder eben auch exklusive Stoffe, die sozusagen hoch nachhaltig und auch bio-organisch sind. Und nachdem wir festgestellt haben, dass der es nicht kann, haben wir sozusagen einen ganz anderen Case aufbauen müssen und haben dann auch ins Fundraising eingestiegen und haben dann Investoren mit reingenommen und haben angefangen, die Firma sozusagen zu bauen.
Ja, aber wenn man Anspruch an Qualität hat, dann kann man da natürlich keine Abstriche machen, wenn dann das eben nicht passt, weil das ist ja euer, ja, mit einer eurer wichtigsten Eigenschaften, dass ihr da eben sehr hochwertig sein wollt und auch seid.
Ich glaube schon, also ich meine, also vielleicht in einer Nussschale, würde ich mal sagen, haben wir es geschafft, das Tennis-Outfit für sie und das Tennis-Outfit für ihn zu schaffen, also wenn du richtig gut aussehen willst. Ja?
Und wenn das Spielen schon nicht funktioniert.
Wenn das Spielen schon nicht funktioniert. Also bei egal welchem Racketsport, ne, also Tennis oder und Paddle oder Pickle oder Squash, dann findest du bei uns in jedem Fall ein richtig cooles Outfit. Es schaut aus wie ein reduziertes, schickes Polo bei den Herren, ist aber ein pures Performance-Produkt. Und bei den Frauen, würde ich sagen, besticht schon das Outfit, dass man sagt, das könnte auch so aus dem Tailoring, aus der Mode kommen, breite Plissés, weißt du? Aber schöner Stoff, der ein bisschen schwerer sich anfühlt, aber unglaublich leistungsfähig ist und antimikrobiell und Sonnenschutz ist eingebaut. All diese Themen, ich möchte die eigentlich gar nicht so rauf und runter beten. Das schaut immer so aus, als würde man einen Top-Preis rechtfertigen müssen. Aber ich erwähne es jetzt mal hier in dem Podcast, ist halt auch mit drin. Das sind Anforderungen neben Look and Feel, die sozusagen jemand in der Lage sein muss, organisch und nachhaltig auch zu produzieren. Und insofern kann ich stolzerweise sagen, dass 100% unseres Kollektionsaufbaus nachhaltig ist.
Wie kam es denn dann, ich will jetzt mal ein Stück zurückgehen, zum sehr interessanten Thema, was ich jetzt ganz persönlich als eigentlich ja mit die coolste Geschichte finde. Und zwar diese Silhouette von Boris Becker, die du jetzt gerade auch auf deinem Pullover trägst. Jeder, der in Tennis bisschen was weiß, kann sich an den Moment zumindest im Fernsehen oder als Video erinnern. Ich war selber noch zu klein, aber zumindest kenne ich die Szene ganz gut, als er das Ass schlägt zum Wimbledon-Sieg mit 17 und dann die Arme in die Höhe reckt. Wie kam dir die Idee, genau diese Silhouette dann zu nehmen? Du hast es ja vorhin angesprochen, Air Jordan, ne? Bei Nike und Michael Jordan mit dem Dunk, dem
Wimbledon. Jumpman.
Ja, genau. Wie ist es dazu gekommen? Und vor allem, was hat dann auch Boris Becker selbst dazu gesagt und wie lief dieses Gespräch ab?
Ich hatte dieses Logo und ein weiteres Logo, das es schon gab, von ihm, was vielleicht ein Tennisspieler kennt, das ist so dieser Aufschlag, also der Ball, der extrem hoch geworfen wird und dann diese in den Knien von der Seite. Ja. Das war ja auch ästhetisch ein unglaublich schöner Aufschlag, finde ich bis heute einer der schönsten, ohne ihm jetzt da schmeicheln zu wollen. Einfach persönliche Meinung. Für mich war klar, dass es eins von diesen beiden sein muss. Und es ist dann auch im Team entstanden mit Nenad und auch Boris, dass wir sozusagen die Silhouette von DSSLR, also eine der beiden, mit nutzen werden und sie sozusagen mit der Kraft des Sieges füllen. Und somit waren 2, 3 zur Auswahl. Es gibt von ihm den Hecht.
Mhm, das stimmt, ja.
Dann die Faust.
Stimmt.
Und den Aufschlag und eben diese Siegersilhouette. Und also deswegen ist es dahin gegangen, weil wir das Gefühl hatten, dass das, so wie du es gerade antizipierst, dass dieser Moment irgendwie doch in dem deutschsprachigen Raum oder uns in dem internationalen Tenniskontextraum doch irgendwie noch im Kopf sein könnte. Und selbst bei den Kindern, also meine Tochter ist auch so ein Tennis-Freak, mein Sohn ist ein Basketball-Freak, deswegen den erreicht man mit anderen Geschichten. Aber bei meiner Tochter zum Beispiel ist es so, die gucken die Jugendlichen von heute, die schauen ja YouTubes immer noch an, gerade so die größten Tennisspiele aller Zeiten und so weiter. Also wenn du in irgendwas richtig gut bist, dann interessiert dich ja sozusagen das auch. Und so arbeitet dann der Algorithmus dann auch für dich, dass selbst sie ihn kennt. Und die damals schon, da war sie 9. Und ich habe das natürlich vor ihr geheim gehalten, weil es ist eine 9-Jährige, die rennt in die Grundschule und sagt, der Papi macht ein Geschäft mit Boris Becker. Das ist natürlich nicht sehr förderlich gewesen in den damaligen Stadien. Ja. Insofern haben wir ihr natürlich nichts erzählt, aber irgendwann habe ich mit ihr Tennisquartett gespielt. Und kennst du das? Also Quartett, wo man ja, sozusagen, was gibt es mit Autos, mit Booten, ja. Und eben auch mit Tennisspielern. Fußballspielern gibt es das übrigens auch. Mhm. Wie viele Siege, wie viele gelbe Karten, Größe, Gewicht und so weiter. Und bei Tennisspielern eben auch so.
Ist dann mehr Gewicht besser, oder?
Das muss man vorher ausmachen.
Okay. Und gelbe Karten auch, ne? Ja, mehr gelbe Karten.
Ja, wen hat man rausgenommen? Kommt immer doch an, wen man rausgenommen hat, ne?
Jens Jeremies zum Beispiel.
Genau, ja, genau, da kriegt man dann 100 Punkte mehr. Aber nein, anyways. Und dann hat sie irgendwann mal, habe ich mit ihr gezockt. Und dann sagte sie, oh nee, Papi, bitte geh jetzt nicht auf Gesamtsiege. Dachte ich so. Und ich hatte halt irgendwie so einen krassen Typ, irgendwie so mit über 100, 200 Siegen. Also, ich weiß nicht, ob es McEnroe war oder irgendwie mal. Und ich habe gemerkt, dass sie keinen Bock hatte, die Karte, die sie auf der Hand hat, zu verlieren. Aber sie hat sie verloren aus irgendeinem Grund. Das war Boris Becker. Und ich habe mich nur gefragt, woher kennst denn du den? Sie sagt, Papi, den kenne ich doch. Ich gucke doch hier YouTube. Ich kenne die ganzen Spiele von ihm. Und da fiel mir auf, dass die Entscheidung, die ich getroffen hatte, mit Ikonen zu arbeiten, weil sie ein verbindendes Element haben, vielleicht nicht ganz so falsch sein kann. Ja? Aber zumindest im sportlichen Kontext. Im Modekontext ist es nochmal ein anderer Beritt. Darüber sprachen wir noch nicht, aber das war sozusagen für den Sport so eine Bestätigung, dass es gut ist. Und die zweite Bestätigung, die es gut ist, war ein Teil deiner Frage, ist, wie hat denn er drauf reagiert? Sehr positiv. Also wenn ich mich richtig erinnere, hat er seinerzeit immer schon auch die Idee im Kopf gehabt, das irgendwie nochmal einzubringen. Das müsste man ihn jetzt persönlich fragen. Also wenn ich jetzt so ein bekannter Sportler wäre, würde ich mich vielleicht auch geehrt oder geschmeichelt fühlen. Und wenn man das schon mal gesehen hat, wie Federer gerade sich investiert hat oder Michael Jordan das über Jahrzehnte fast schon erfolgreich gemacht hat, ist es vielleicht ein ganz gutes Momentum. So, und deswegen war er sehr positiv. Und ich würde sagen, eine Mischung aus produktiv den Ball aufgenommen und weitergedacht und geschmeichelt.
Schön.
Das drückt es, glaube ich, ganz gut.
War, glaube ich, eine super Idee generell. Find es sehr cool, was du machst, was ihr macht. Dann lass uns mal einen kleinen Sprung machen ins Hier und Jetzt. Wo steht ihr? Wie sieht aktuell die Situation aus? Erzähl uns davon.
Ja, also jetzt geht es für uns zumindest im Sport so weiter, dass ich gerade heute die Bunte aufgemacht habe und gesehen habe, dass Anna Ivanovic in unserem Tennis-Outfit ein größeres Shooting wohl gemacht hat.
Sehr cool.
Und ich sitze hier völlig stolz heute. Tatsächlich ist es wirklich heute rausgekommen, Heft, 12. Februar, dass wohl auch andere Menschen, die sehr gut Tennis gespielt haben. Anna war ja auch mal die Nummer 1 der Welt und viele in Deutschland kennen sie vielleicht als Ehefrau von Bastian Schweinsteiger, der auch ein Ausnahmeathlet ist. Aber die sozusagen in diesem Outfit eine wunderbare Figur gemacht hat und vielleicht auch ein Vorbild ist jetzt für viele andere Damen. Das erfüllt mich heute mit Stolz. Und wo stehen wir? Wir haben unsere erste Kollektion produziert und leise in so einem, ich würde mal sagen, Soft-Launch unsere Prozesse getestet und initialisiert, den Online-Shop live geschalten und sind jetzt gerade dabei, unseren richtigen Launch, den wir sozusagen im Ende des Frühlings, Anfang Q2 vollziehen werden. Und ja, im Moment ist wahnsinnig viel los. Also wir sind eine junge Firma, die sehr erfolgreich, glaube ich, eine erste Kollektion jetzt hier im Lager hat. Wir haben einen Online-Shop aufgebaut, dessen Prozesse, glaube ich, stehen und sehr gut funktionieren. Und mein Ziel ist es jetzt, in den jeweiligen relevanten Köpfen und Communities stattzufinden, dass diese Firma verbunden ist mit der Tennis, mit der Paddle und mit der Racquet Club Community in Deutschland und dann sozusagen auch die Chance bekommt, zu wachsen. Und wenn du mich fragst, wie wachsen, dann würde ich sagen, entlang der Grand Slams, also der großen Turniere, die sozusagen auch im Ausland stattfinden und mitunter eben auch in Amerika, in Australien eine Rolle spielen. Und hier wieder zurück, natürlich England und auch Frankreich soll perspektivisch eine Rolle spielen. Aber wir sind jetzt im Dachraum mit dem Fokus Deutschland, Österreich, Schweiz. Und dieses Jahr wird ein Jahr, wo man uns hoffentlich erleben wird in dem einen oder anderen Sportclub, Tennisclub, vielleicht in einer spannenden Wholesale- und Retail-Atmosphäre. Ja, und das ist so, da stehen wir gerade. Kleines Team mit Sitz in Herzogenaurach, aber unser Office wird bespielt in Nürnberg und da stehe ich gerade.
Sehr schön. Ich meine, du hast einen berühmten Nachnamen und ich glaube, den bringst du sehr toll ein. Auch das Logo, da merkt man einfach, dass was dahinter steckt. Auch der Schriftzug, wie er wirkt, da merkt man, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Wenn wir jetzt mal über den Unternehmer, Christoph, sprechen, wir haben ja hier einen Unternehmer-Podcast und viele Interessierte, die vor allem ja auch vielleicht selbst unternehmerisch tätig sind, das irgendwann sein wollen und sich generell für diese Art Topic interessieren. Was waren denn so die größten Challenges auf dem Weg? War es vielleicht diese Geschichte mit dem Produzenten? War es die Geschichte mit dem Namen, dass man die auch so verwendet? Oder was waren so die Milestones, die du jetzt für dich so im Kopf hast, die du nehmen musstest und genommen hast, um jetzt hier hinzukommen?
Du meinst jetzt im Kontext DSSLR, ne?
Mhm. Genau.
Weil selbstständig bin ich seit fast 10 Jahren, aber im Kontext DSSLR waren die größten Hürden. Also ich glaube, die allererste größte Hürde ist sozusagen sich wirklich zu trauen, zu sagen, ich habe keine Angst vor dem Scheitern. Das musst du komplett ablegen.
Fällt uns gerade in Deutschland schwierig, habe ich oft das Gefühl, ja. Weil wir sehr nach Erfolg immer streben und eigentlich vielleicht nach außen den Eindruck machen, dass es um Leistung geht, aber es geht eigentlich um den Erfolg, den man dann hat, ne? Das ist viel wichtiger und da gehört oft auch Glück dazu. Also das heißt nicht, wenn man sich sehr stark anstrengt, dass es auf jeden Fall gelingt. Man erhöht halt nur die Wahrscheinlichkeit. Aber ja.
Das ist mega. Also darüber können wir fast einen eigenen Podcast machen. Ich habe neulich mit zwei wirklich großen Unternehmerpersönlichkeiten beim Abendessen zusammengesessen aus der Region hier. Beide mit mehreren 100 Mitarbeitern in der Vergangenheit ausgestattet gewesen. Und die auch über die Rolle von Glück sprachen. Also sind beide extrem erfolgreich. Und beide haben sich dem Glück verschrieben gefühlt. Und insofern, glaube ich, hast du recht, man verbindet oft, wenn jemand sehr fleißig ist, ist er erfolgreich und hatte irgendwie ein Stück weit Glück. Gibt aber auch andere, die sind sehr fleißig und sind nicht so erfolgreich. Und ist das jetzt fair oder wie ist da der Zusammenhang? I don't know. Aber sag mal, du hast gefragt, was meine größten Hürden waren. Also ich glaube wirklich, die Angst vorm Scheitern, die musst du ablegen, komplett. Meine Hürde war auch aufzuräumen mit meinem alten Ich und dieser Vergangenheit, weil, wie du richtig sagst, also zumindest habe ich das so erlebt, zumindest im deutschsprachigen Wirtschaftsraum ist es schon so oft so, dass die Geschichte des Scheiterns öfter gern sehen wollen. Das heißt, da ist immer so, schwingt oftmals so eine leichte Missgunst mit und der muss man sich einfach frei machen und sagen, hey, alles, was toxisch ist oder keine gute Energie hat, musst du einfach konsequent entfernen. Also entfernen im Sinne von dich entfernen, räumlich.
Was das Umfeld angeht.
Du musst komplett auf positive Energie und produktives Miteinander setzen und da auch wirklich konsequent auf den Bauch hören. Also ich weiß nicht, du bist ja auch Unternehmer und kannst da vielleicht sicherlich auch, du nickst, wahrscheinlich auch ein Buch drüber schreiben, was man für Fehler machen kann, wenn man das nicht macht. Oder also das ist das eine. Und die Hürde eins war sicherlich der Produzent. Also der hat uns fast wirklich über Nacht die Knie weggerissen, weil er natürlich auch 3-4 Monate signalisiert hat, er kann das. Und er hätte darüber hinaus auch noch eine unternehmerische Rolle gespielt in unserem Businessplan. Und nachdem klar war, dass das nicht war, ist sozusagen das gesamte Konzept eigentlich über Nacht eingebrochen. Und es war relativ schnell klar, dass man in kürzester Zeit doch in das Thema Fundraising einsteigen muss und Kapital aufnehmen muss. Denn wir sind auch, also ich bin Hauptgesellschafter der Firma, aber uns war von vornherein klar, dass wir nicht ohne externes Kapital, also ohne Investoren arbeiten können. Und so sind wir dann auf die Suche gegangen, haben den Business Case sozusagen nochmal anders aufgezogen. Das war sicherlich eine der größeren Hürden bei DSSLR. Und markenrechtlich würde ich sagen, na klar, du positionierst eine Marke in einem neuen Umfeld und musst dich halt sehr klug abgrenzen, sowohl zu bestehenden Playern oder eben auch anderen im Modekontext. Ich glaube, die größte Herausforderung war sicherlich auch, das Produkt so zu bauen, dass es wirklich ein Alleinstellungsmerkmal hat. Und eben deswegen auch im Apparel, also Bekleidung ist eine der, wenn du es richtig machen willst, eine der komplexesten Industrien, in die man reingehen kann, wenn man es gut machen will, denn es gibt so viele Abhängigkeiten, Schnitt, Stoff und bis es sozusagen das Produkt am Ende steht, Produktionsverfahren, wo kommt es her und so weiter, welchen Preis hat es und dann die Komplexität in zu durchdringen, Handelsstufen, Wholesale versus E-Commerce versus Plattform, wie eine Plattform als Beispiel ist Mytheresa oder Farfetch oder Zalando, kennt man vielleicht, sich darauf vorzubereiten als Unternehmen und diese Komplexität jeweils anzunehmen, dass man dort stattfinden darf, das ist sicherlich auch nochmal eine zweite sehr, sehr große Hürde gewesen für uns als Unternehmen.
Das, gerade auch in so einem überlaufenden Segment eigentlich, ne, wo ihr dann versuchen müsst, euren Weg zu finden, eure Nische zu finden irgendwo auch.
Ja.
Warum denkst du, schafft ihr das? Und jetzt, also ihr habt ja auch schon guten Erfolg, aber warum denkst du auch, dass das zukünftig in genau die Richtung gehen wird?
Ich kann es dir nicht zu 100% sagen, aber ich kann dir meine Antwort geben. Mhm. Also ich glaube, dass unsere Positionierung als Premium-Produkt erstmal grundrichtig ist, denn was ich beobachte ist, zumindest in der Industrie, dass der Warenkorb des Lebens grundsätzlich immer teurer geworden ist in den letzten 4-5 Jahren. Also warum auch immer, ne? Also es gibt ja mannigfaltige Gründe, die eben bekannt sind. Also mit dem Warenkorb des Lebens meine ich Wohnen, Mobilität, Heizung, Essen, also einfach all das, was man so zur Verfügung hat, das ist deutlich teurer geworden. Und was also übrig bleibt, ist ein Budget für mitunter Fashion, muss man sich halt fragen, wo will man stattfinden? Und nach meiner Beobachtung ist es so, dass die preisliche Mitte immer mehr unter Druck gerät aufgrund dieser Dynamik und es sehr, sehr gute Angebote gibt im Sport, aber auch im Modebereich, die im unteren Preissegment sind. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Decathlon und Uniqlo sind so zwei, wo auch ich sage, coole Teile dabei, wenn ich zum Beispiel All Black, also ich bin so ein Typ, das sieht man heute nicht, aber ich trage wahnsinnig gern einfach nur schwarz. Es gibt keinen Grund für 40-50 Euro ein komplettes schwarzes Outfit bei Decathlon zu kaufen, damit nicht Sport zu machen. Warum sollst du, also es gibt keinen Grund, ja. Ich frage mich, warum sollte ich für etwas, für zwei Teile, wo ich 40-50 Euro ausgebe, in der Mitte 90 oder 120 oder 130 Euro ausgeben? Schwierig, muss dann nutzen. Aber ein richtig cooles Outfit mit einer, sag ich mal, guten Silhouette und einer Wiedererkennung, das für bei 200-400 Euro liegt, ja, ist klar, die Zielgruppe kleiner, aber der Grund ist da, ja. Und deswegen sind wir, glaube ich, werden wir erfolgreich sein, weil wir erstmal richtig positioniert sind. Erster Teil. Zweitens, diese Zielgruppe, die wir sozusagen ansprechen, ist eine Zielgruppe zwischen 30 und 50 und die ist international auch eine, die erstmal nicht stirbt. Das sind Unternehmertypen wie du. Das sind Start-up-Gründer, die im dritten, vierten Jahr irgendwie anfangen, erfolgreich zu sein. Das ist ein mittelständischer Geschäftsführer oder leitender Angestellter oder auch Unternehmer. Das sind in der Service-Industrie Unternehmensberater, Juristen sozusagen, die sozusagen die ersten ein, zwei Karrierestufen genommen haben, die aber trotzdem Lust haben auf ein bisschen was Individuelleres, ja, und sich sozusagen damit abgrenzen können und wollen. Also insofern glaube ich, gibt es da auch einen Markt und auch einen, und jetzt komme ich zu dem dritten Punkt, Need nach authentischen Brands. Also das Thema ist, wer ist da dahinter? Gibt es diese Person? Was treibt die wirklich an? Kann ich mich mit denen verbinden und möchte ich das unterstützen? Versus, ja, ist halt eine geile Story, ist ein Riesenkonzern, ist gut aufbereitet. Insofern, ich glaube, dieses Being Meaningful hat eine Daseinsberechtigung. Und ich glaube, dass wir das in Verbindung, diese drei Punkte, mit einem wirklich guten Produkt. Also wir sind eine Produktfirma und nicht eine Storytelling-Firma, verbinden können. Und last but not least, die Frage war übrigens nicht, das ist mir vorher nicht gegeben, ne? Jetzt muss ich aufhören, dass ich eine Stunde erzähle.
Passt schon, das ist
aber
gut.
Aber dieser letzte Punkt ist,
tolle Punkte.
Du siehst es ja hier an dem Pullover, der hat ja auch hier vorne diese Silhouette und hinten, du hast es vorhin gesehen, eine dreidimensionale Stickerei für das Thema DSSLR. Aber die Farbe hier allein, grün, steht für die Surface of Wimbledon. Das heißt, dieses Produkt allein kann eine weitere Geschichte erzählen, wie ich vorhin gesagt, warum, wofür steht DSSLR? Ah, da ist die Familie, jemand von der Dassler-Familie involviert. Ach, und dieser Spieler da, ach, das steht vielleicht für den Sieg von 85. Und dann siehst du den Stoff, das ist sozusagen andersrum gedreht, deswegen schaut das auch so nach VT aus. Das ist eine bioregenerative Baumwolle aus Portugal, die ist 6 Monate lang, wird die nur für uns gezüchtet. Also Storytelling, wenn du möchtest, könnte das Produkt auch eine Story erzählen, muss es aber nicht. Das kann der jeweilige Kunde für sich selbst entscheiden. Und das so in der Kombination mit den Punkten, die ich vorher genannt hatte, being authentic, also authentisch sein, eine hohe Qualität haben, eine richtige Abgrenzung im preislichen Segment, um auch den richtigen anzusprechen. Und dann, wenn du dann auch noch selber in der Lage bist, diese Geschichte glaubwürdig rüberzubringen, ich, im Moment sitze ich ja hier, aber auch das Team lebt ja auch, diese Firma lebt ja auch gerade im B2B-Kontext von der Vielseitigkeit, die Designerin, der Corporate Identity, Mann, Nenad, von dem ich sprach, aber auch der Sportler, der mit involviert ist. Und drumherum schließen sich jetzt auch mehr und mehr wirklich absolute Experten aus der E-Commerce und aus der Fashion-Industrie an, die jetzt praktisch mit mir zusammen ja nach vorne wollen. So, und das ist so, glaube ich, hoffentlich der Grund, warum wir erfolgreich sein werden mit dem Team, das sozusagen die Basis ist. Denn du kannst ja so eine Firma nicht alleine aufbauen. Zusammenarbeit, hat mal jemand zu mir gesagt, kommt daher, dass man Dinge macht miteinander, die man alleine nicht kann. So, und jetzt hoffe ich, dass ich irgendwie in der Lage war, eine Grundbühne zu bauen, die jetzt immer weiter gebaut wird, wo immer mehr Leute drauf spielen, damit diese Firma wächst.
Deine Geschichte ist auf jeden Fall einzigartig. Also gerade das, was eben die Geschichte auch hinter der Brand ist, macht schon was aus. Ich glaube, gerade in dem Segment werden da viele Leute auch drauf schauen und sich da ja vielleicht auch wiederfinden. Da drücke ich die Daumen und bin zuversichtlich, dass das funktioniert. Jetzt hattest du vorhin auch kurz gesagt, dass du schon länger selbstständig bist. Gibt es da noch ein paar Dinge, die du mitgeben willst, wo du sagst, da, das ist ganz wichtig, wenn man sich eben in diesen Bereich begibt, selbst zu gründen, was Eigenes aufbauen zu wollen? Gibt es da ein paar Learnings, die du gerne teilen würdest?
Ja, also ich glaube, es kommt immer darauf an, welches Geschäftsmodell man vollzieht. Aber ich glaube, die hohe Kunst des Unternehmertums ist immer drauf, immer zu wissen, dass du dich nicht auf andere verlassen kannst. Also wirklich, aber das ist wirklich so, du kannst dich einfach auf gewisse Sachen nicht verlassen, weil die Motivation von dir als Unternehmer einfach die ist, dein Unternehmen und dich nach vorne zu bringen und koste es, was es wolle. Das heißt, du bist immer loyal der Sache gegenüber und hörst erst auf, wenn es vollzogen ist und nicht, wenn die Unterschrift drauf ist. Da gibt es ja diesen berühmten Satz, ABC, always be closing. Das bedeutet, viele von den Zuhörern werden das vielleicht wissen, wenn nicht, gebe ich mal meine Interpretation. Ein Geschäft ist erst dann erfolgreich abgeschlossen, wenn auch der Kunde es bezahlt hat und das Geld auf deinem Konto eingegangen ist. Und bis dahin ist es einfach nur eine Anbahnung. Und wenn das vollzogen ist, geht es meiner Meinung nach eigentlich schon, bist du gedanklich schon wieder bei dem Nächsten. Ja? Und diesen Antrieb, den muss man mitbringen können. Und man muss auch in der Lage sein, Chaos zu managen und schlechte Nachrichten einfach wegzustecken und weiterzumachen. Also ich glaube, und das ist auch kein Vergehen, wenn man das nicht kann, dann sollte man, glaube ich, das nicht machen. Wenn es ein Unternehmer-Podcast ist und solche Zuhörer, die sagen, soll ich das machen oder nicht? Ich glaube, man muss zu 100% überzeugt sein von dem, was man tut. Klar ist, Geld ist irgendwo eine Motivation, sollte aber nicht die Hauptmotivation sein. Und man sollte so viel Selbstvertrauen in sich selbst haben und sagen, egal welches Problem mir auf den Tisch gelegt wird, ich finde irgendwie eine Lösung dafür. Weißt du, es gibt kein Wenn und Aber, es gibt nur Wie. Und wenn du das hast, dann ist es eigentlich völlig egal, was die Geschäftsidee ist. Du wirst wahrscheinlich dich durchsetzen. Das ist so meine persönliche Meinung. Jetzt mit 45, mal schauen, was ich in 10 Jahren dazu sage. Aber ich glaube, das ist so mein heutiger Status quo.
Und das spielt ja auch ganz stark da mit rein, dass man resilient sein muss. Also, dass man einfach weitermacht, auch wenn es gerade vielleicht viele Gründe gäbe, aufzugeben, ne? Das ist, glaube ich, auch was einen da auszeichnet. Jetzt hast du vorhin auch gesagt, was ich einen super Punkt finde, dass man da sein Umfeld so gestalten muss, dass es einen positive Energie gibt, dass man hier Negativität, soweit es geht, ausklammert. Wie schafft man das? Also ich weiß aus eigener Erfahrung, du vielleicht auch, jeder irgendwie, der dann unternehmerisch tätig ist, dass es gar nicht so einfach ist, dann das auch wirklich zu vollziehen. Wie ist dir das gelungen, dass du dein Umfeld eben sehr positiv gestaltest?
Ja, ich glaube, das sind teilweise auch Lernprozesse für den einen oder anderen. Also es gibt Menschen, denen fällt das grundsätzlich leichter. Kennt man vielleicht auch diejenigen welchen, die einem immer sehr gerade und sehr sofort sagen, was sie denken. Das muss nicht immer bedeuten, ungefiltert muss nicht immer schlecht sein. Und wenn man nicht zu denjenigen gehört, muss man ein Gespür für sich selbst entwickeln und für die Sache. Und also ich bin eher im letzteren Team, dass man sozusagen sich spüren muss in dem Moment, in der Sache. Das klingt vielleicht ein bisschen spirituell, darf es auch sein, meiner Meinung nach. Es muss nicht immer wissenschaftlich bis auf die letzte Nachkommastelle hergeleitet sein. Wenn wir jetzt hier hocken würden, hocken war jetzt fränkisch, ne?
Ist gut, das haben wir ja am Anfang gesagt, das ist ein bisschen fränkisch, aber
wenn wir jetzt hier hocken würden und uns nicht verstehen würden, könnten wir dieses Gespräch so nicht führen. Das wäre jetzt irgendwie ein anderes geworden. Und es ist auch in Ordnung. Weil wir hätten es wahrscheinlich anders geführt oder vielleicht sogar abgebrochen im Sinne von, du, ich glaube, das wird nichts. Und da hinten muss man hinkommen, zu sagen, du, ich glaube, das wird nichts und das irgendwie anständig zu lösen. Also man muss sich trauen und davor muss man es spüren können. Und spüren bedeutet für jeden anders, aber ich glaube, dass dieses Spüren im Sinne von ist einfach, wie fühlt sich das an? Das merkt man im Bauch, im Herz und welche Gedanken kommen danach? Und wenn da irgendwas ist, dann kann man die Sache versuchen zu lösen, indem man es konfrontativ anspricht. Und wenn sich es dann löst, ist es genial, gut. Und wenn sich es nicht löst, dann musst du es dahingehend lösen und sagen, ich glaube, wir müssen uns, also wenn es jetzt eine Person wäre oder eine gemeinsame Sache, ich glaube, wir müssen uns hier trennen, wir müssen es erledigen. Denn ich habe das, glaube ich, vorgestern gesehen bei Warren Buffett oder so. Der hat das interessanterweise, ich krieg's nicht ganz hin, aber der hat auch gesagt, wenn in deinem Umfeld etwas Böses ist, ja, brauchst du nicht versuchen, dich anzupassen oder irgendwie einen perfiden Plan zu schmieden. Böse bleibt böse. Ja? Du musst für dich selber eine Entscheidung treffen. Willst du das wirklich so lange Zeit um dich rum haben? Und bist du bereit, wenn du es rausnimmst, auch auf einen Teil deines vermeintlich gerade im Kopf vollzogenen Erfolges dafür herzugeben? Und ich glaube, das musst du sein. Also man sollte sich nicht erpressen lassen von seinem eigenen Plan, weil es gibt, wie ich gerade sagte, vielleicht dann einen anderen Plan, den man heute noch nicht sieht und der dann kommt.
Ja, kann ich absolut bestätigen, was du sagst. Die Konfrontationen, die muss man eingehen, auch wenn man als Mensch oft gerne den aus dem Weg geht.
Ja.
Aber geht nicht immer. Also man wächst auch stark dann mit den Aufgaben, die dann einem gegenüberstehen. Und vor allem Positivität ist, glaube ich, gerade am Anfang, wo natürlich die meisten, so ehrlich muss man sein, recht haben, wenn sie sagen, das wird wahrscheinlich nichts. Aber die braucht man um sich nicht, weil man will ja durch Fleiß, durch Leistung die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es klappt. Du hattest ganz zu Beginn gesagt, dass es für dich um Präsenz geht. Also nicht unbedingt um Glück, wenn das nicht so richtig zusammenbekomme, sondern es ging darum, präsent zu sein. Und das ist genau, was quasi Fleiß und Leistung ja zeigt. Disziplin zu haben, resilient zu sein, weiterzumachen, auch wenn es schwierig ist. Und dann hat man irgendwann Glück, kann das vielleicht auch vergleichen mit der Partnersuche.
Yeah.
Wenn man jetzt nur zu Hause sitzt, kann man auch kein Glück haben, den Partner fürs Leben zu finden. Deswegen wäre gut, wenn man dann auch mal sein Glück erzwingt, in Anführungszeichen, rausgeht und ja die weite Welt sich anschaut. Jetzt zum Abschluss nochmal vielleicht ein anderes Thema, letzten Minuten, das würde mich stark interessieren, frage ich eigentlich auch fast immer. Haben Mentoren in deinem Leben eine gewisse Rolle gespielt? Und wenn ja, wer war das so?
Ja, ich habe ein, zwei Stationen in meinem Leben gehabt, wo ich immer wieder aufgeguckt habe zu jemandem, aber den klassischen Mentor, der mich jetzt 20 Jahre geprägt hat, den hatte ich nicht. Aber es gab väterliche Freunde in meinem Umfeld, die eigentlich ein Stück weit diese Positivität und diese klare Überlegenheit, der, wenn du dich dem Thema annimmst, dann wirst du eine Lösung finden. Dass sie diese Lehre, ja, sehr gut vorgelebt haben und mich wahnsinnig inspiriert haben. Und mitunter auch, glaube ich, ist, weil du es gerade vorher gesagt hast, Partnerwahl. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht, aber ich glaube, es ist mal angebracht, weil es einfach auch reell ist. Es gibt sicherlich sehr viele Unternehmer, die sehr erfolgreich sind, indem sie alleine durchs Leben gehen oder sich sehr oft, sag ich mal, neu entscheiden für die Wahl des Partners. Ich glaube aber, für mich sagen zu können, dass ein starker Partner an deiner Seite ein Stück weit auch das ist, was dich erfolgreich machen kann. Und mich hat meine Frau zum Beispiel sehr stark geprägt und prägt sie heute, ich hoffe, ich präge sie auch, dass sie versucht, dass mein Anspruch immer der bleibt, dass ich immer der Bessere werde als der, der ich gestern war. Und dass ich ihr nichts vormachen muss und dass sie völlig okay ist, wenn alle Eier in einem Körbchen liegen. Also jetzt ein blödes Beispiel mit den Eiern in einem Körbchen. Aber dass sie halt sagt, es ist völlig okay, dass du so hart im Wind segelst und dass du diese riskanten unternehmerischen Entscheidungen triffst. Und mit dieser Rückendeckung entwickelst du eine Energie und eine Kraft, gegen die es, die kann man nicht aufhalten. Ja? Also das sage ich jetzt genau, das klingt jetzt fast schon so ein bisschen pathetisch, ne? Aber das ist so. Du kommst in den Raum rein und das kann jeder spüren. Du hast die Energie und die Überzeugung. Und dann ist es diese Präsenz, und die dann wahrscheinlich am Ende zum Erfolg führt und dann sagen alle, das war, ne, das ist irgendwie Glück. Ich glaube übrigens, vielleicht ein Satz dazu noch, ich glaube schon, dass es sowas wie Glück gibt, nämlich einfach nur in der richtigen Familie einfach aufzuwachsen. Du kannst auch 6000 Kilometer woanders aufwachsen und dann schaut alles ganz anders aus. Und was wahrscheinlich auch Glück ist, so eine gewisse Grundgesundheit. Dafür kannst du nichts, ja. Also das, wenn ich jetzt, ja, hier nicht die Treppe rauf hätte laufen können und vielleicht nicht sehen würde oder nicht sprechen könnte, ich könnte das alles nicht so tun, wie ich es gerade tue. Ich glaube, das ist das Einzige, wofür man vielleicht ein Stück weit immer dankbar sein sollte, wenn dem so ist. So. Aus diesem Zwei-Drei-Klang entsteht dann vielleicht wieder positive Energie. Schaffenskraft, Schaffenslust, und dann schaffst du es entweder dich selbst oder und andere auch noch anzustecken. Und somit gehst du nicht mehr alleine auf die Reise, und so wachsen dann auch Unternehmen, und das zieht wahrscheinlich auch die richtigen Leute an, die wiederum andere Richtige anziehen, und somit kann das dann auch eine Dynamik haben. Ja. Also die klassische Frage, war der CEO von Hugo Boss dein Mentor? Nein, die kann ich so nicht beantworten. Es sind Menschen, die ich auch gerne anonym lasse. Das sind beeindruckende Personen gewesen und väterliche Freunde, die mir immer wieder auch mal den Spiegel vorgehalten haben und auch interessanterweise bei Karriereschritten, die ich gemacht hatte, echt zum Telefon gegriffen haben und gesagt haben, das hast du echt gut gemacht. Und jetzt heißt es aber, also wirklich, ich habe mal relativ früh mit 30, 31 eine Geschäftsführerposition mir erarbeitet, angestellt, und dann habe ich einen Anruf bekommen und dann sagt er, mega gut, aber jetzt nicht abheben, Kollege. Also so, jetzt heißt es 1, 2, 3. Ich so, ja, okay, weißt du, ich war noch so völlig euphorisch. Und aber das ist sofort Fokus, ja. Und das sind so Momente, und davon gibt es, weiß ich nicht, 30, 40 Stück, an die ich mich vielleicht, nicht vielleicht 30, aber 20, 30 in jedem Fall, an die ich mich erinnern kann, wo ich sagen kann, das hat halt eine Prägung.
Und das ist auch die Kunst, glaube ich, für jedes erfolgreiche Leben. Lernt man auch ganz früh im Sport, die Ausschläge nicht zu groß werden zu lassen. Wenn es mal nicht so gut läuft, trotzdem stabil bleiben, aber genauso auch in die andere Richtung. Ne? Also so diesen Korridor beizubehalten, indem man sich wohlfühlt, bei sich bleibt, und ja, zahlt genau das drauf ein, wenn dann so ein Anruf kommt. Und deine Antwort zum Thema Mentoren fand ich toll. Schön, dass du deine Frau damit ins Spiel gebracht hast und ja, sie erwähnt hast. Besseres Schlusswort, glaube ich, können wir gar nicht finden. Christoph, vielen lieben Dank, dass du zu Gast warst. Hat viel Spaß gemacht und tolle Einblicke waren es, die du gegeben hast.
Super, super gern. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Kann das nur jedem empfehlen, sich hier mal hinzusetzen mit dir, und vielen Dank.
Sehr schön, danke dir. So, das war die Folge mit Christoph Dassler. Und für alle, die jetzt mehr zu DSSLR erfahren möchten, verlinken wir entsprechendes in der Beschreibung. Und ja, unser Timing könnte nicht besser sein, denn den ganzen April über findet ihr DSSLR in Nürnberg direkt hinterm Hauptmarkt am Karl-August-Market im Concept Store. Und immer Mittwoch bis Samstag von 12 bis 20 Uhr könnt ihr hier vorbeischauen, euch von der Brand auch persönlich überzeugen. Und am 11.04. findet sogar ein Grand Opening statt. Schaut dort vorbei, überzeugt euch persönlich von der Brand. Und dann bleibt nur noch zu sagen, schön, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal, euer Berti.